Wir haben einfach eine sehr große Masse an Spielern, an Teams, an Turnieren, die stattfinden, und die Zahl der Zuschauenden ist enorm gestiegen. Die haben natürlich auch einfach gestiegene Anforderungen.
Ist auch diese Formulierung der nachhaltigsten Euro etwas, was für die UEFA eine große Herausforderung ist, weil was sie jetzt hier macht in Deutschland, in vielen Fällen zum ersten Mal, ist halt etwas, was danach auch in jeder anderen Veranstaltung von ihnen stattfinden wird.
Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability in Potsdam. In Kooperation mit dem Centre Marc Bloch und mit dem Programm Factory Viscom.
Jetzt wird es sportlich. Dieses Jahr findet die Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland statt. Das nehmen wir zum Anlass zu fragen, wie nachhaltig kann so eine Großsportveranstaltung eigentlich sein, bei der hunderttausende Fans aus ganz Europa, vielleicht sogar aus der Welt, anreisen. Am Mikrofon ist Julia Fissmann und im Boxring stehen in der Ecke für die Wissenschaft Jutta Kartage vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft. Sie ist Leiterin des Bereichs Sportökologie und auch im Beirat Umwelt und Sport des Bundesumweltministeriums. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Oder nein, wir wollten uns sogar duzen, ne?
Ja. Wollten wir heute machen, weil wir sind ja hier im Sport.
Genau, im Sport duzt man sich. In der Ecke für die Politik ist Michael Jopp, stellvertretender Sprecher der Euro 2024 Host City Berlin. Er ist zuständig für das Nachhaltigkeitsmanagement der Europameisterschaft. Schön, dass du da bist.
Hallo von meiner Seite.
Der DFB will die nachhaltigste EM aller Zeiten. Das wurde jetzt zur Euro 24 herausgegeben. Irgendwie kommt mir dieser PR-Spruch relativ bekannt vor. Was soll dieses Jahr anders gemacht werden in Deutschland?
Was soll anders gemacht werden in Deutschland, ist auf jeden Fall die Frage, die ich nur in Teilen beantworten möchte heute. Wir beziehen uns ja hier viel konkreter auf Berlin, aber ich versuche eigentlich aus dem, was wir hier tun, so ein Stück weit abzuleiten, was vielleicht auch bundesweit dann zustande kommt. Von daher ist, glaube ich, erstmal der Ansatz, der konkret unterschiedlich auch zu den vorherigen Veranstaltungen ist, dass schon in dem sogenannten Bidding-Prozess für diese Veranstaltung, der ja schon 2017 stattgefunden hat, das Thema Nachhaltigkeit als Highlight einfach für den Gewinn dieser Europameisterschaft in Deutschland gesetzt wurde. Das heißt, das war der Grund, warum sich die Bewerbung durchgesetzt hat, und das hat auch ein Stück weit den Anspruch formuliert, mit dem alle Akteure gemeinsam in dieses Turnier gehen. Und ich glaube, um das so ein Stück weit klarzumachen, wer auch überhaupt die konkreten Personen sind oder Akteure und auch Institutionen, die da wirken. Es gibt einmal die Bundesministerien, die sehr stark agieren. Es gibt die Städte, die eigentlich die On-the-Ground-Akteure sind, die ich ja heute auch ein Stück weit vertrete. Und es gibt natürlich UEFA und DFB als große, ja, Verbände, die dann das gesamte Spielerische und Organisatorische auch in den Stadien umsetzen. Und ich glaube, was auch da der erste Unterschied ist, ist, dass sich alle Akteure in ihrem eigenen Rahmen dazu Gedanken gemacht haben, wie das Thema umgesetzt werden kann. Und das ganz klare Fokus natürlich, wenn man über das Thema redet, im Bereich Klima gesetzt wurde. Aber als zweite große Überschrift, und ich glaube, das ist auch nicht minder zu beachten nach den zurückliegenden Turnieren, ist das Thema Menschenrechte schwer und von Anfang an auch gesetzt worden. Mhm.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an, nämlich das erstens Begriff Nachhaltigkeit. Da kommt die Forschung wieder. Was macht die als erstes Begriffsdefinition? Das ist ja total wichtig, dass man einen klaren Begriff dafür hat. Und das ist natürlich gerade bei dem Begriff Nachhaltigkeit. Wir haben da keinen klaren Begriff. Wir orientieren uns immer an der Begriffsdefinition vom Rat für nachhaltige Entwicklung, dass eben die drei Säulen der Nachhaltigkeit gleichberechtigt berücksichtigt werden, damit man den Blick in die Zukunft auch wagen kann und auch wirklich gut gestalten kann. Also bewusst Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichberechtigt betrachtet. Du hast gerade die Beispiele schon genannt. Klima, Menschenrechte sind da natürlich grundlegende Aspekte, die mit berücksichtigt werden, damit man einen ganzheitlichen Blick hat.
Ich würde da direkt einmal drauf eingehen, weil genau diese Begriffsdefinition, das war, als ich mit dieser Arbeit begonnen habe oder in der Planung der Europameisterschaft gestartet bin, war das die erste Frage, die wir uns gestellt haben. Nachhaltigste Euro, superlativ, total toll. Und was kommt jetzt? Und so sind wir, glaube ich, auch insgesamt in den Prozess gegangen, weil wir gesagt haben, wir als jetzt ein Land Berlin oder eine Stadt Berlin sind gar nicht in der Lage, das alleine zu beantworten. Und deswegen war das Erste, was wir getan haben, einfach einen ganz breiten Beteiligungsprozess zu starten und zu fragen, was ist denn Nachhaltigkeit bei einer Sportgroßveranstaltung in Berlin genau? Und Das ist ein Prozess gewesen, den haben wir über 7 Monate mit 10 Dialogveranstaltungen, insgesamt 200 Personen aus 140 Organisationen geführt, damit wir sagen, was wir hier machen und was wir umsetzen wollen. Das ist nicht etwas, was wir uns irgendwo im stillen Kämmerlein auf einem Papier ausgedacht haben, sondern das ist etwas, was wir gemeinsam mit einer Zivilgesellschaft, mit Sportverbänden, mit Wissenschaft etc. erarbeitet haben und an dem wir uns abarbeiten können, wohl wissend, dass das immer auch ein Maximalansatz ist.
Und was ist dabei rausgekommen? Also was sind so die Schwerpunkte, die man dann vielleicht setzen kann, um zu sagen, das ist wirklich eine nachhaltige Sportveranstaltung?
Es gibt ein Leitbild, was entwickelt wurde. Ich weiß, es ist ein sehr deutsches Wort, was wir dazu gemacht haben. Deswegen haben wir das Ganze auch noch ganz schön illustriert, glaube ich, und das auch mal als Bild wirklich nach draußen zu werfen. Und später dann in den Teilbereichen Klimaschutz und Antidiskriminierung sind wir noch viel tiefer in die Maßnahmenebene gegangen mit weiteren Konzepten und haben am Ende eigentlich 4 große Säulen in der Umsetzung identifiziert. Und das eine sind sowas wie, ich nenne es mal klassische Infrastrukturprojekte. Also Dinge, die werden in der Stadt gemacht und die bleiben in der Stadt und die sind so ein Stück weit ja auch sehr sichtbar und plakativ. Da geht es um Trinkwasserbrunnen, Solaranlagen, da geht es um Bolzplatzerneuerung, um neue Sportinfrastruktur. Da geht es aber auch um den Stadionumbau, insbesondere im Bereich Inklusion, also das Stadion nicht nur für die Euro so herzurichten, dass möglichst viele Menschen darin ihren Platz finden, den sie auch brauchen, sondern dass diese Maßnahmen auch darüber hinaus für alle weiteren Spiele und bestehenden Turniere bestehen bleiben. Und wir haben natürlich sowas wie, wir wollten wirklich auch eine Personalinfrastruktur für das Thema Nachhaltigkeit in Berlin installieren. Das heißt, wir wollten Stellen schaffen, die in Vorbereitung der Euro auch über diesen Kontext des Turniers hinauswirken. Das sage ich mal als Infrastruktur. Und dann gibt es dieses ganze Eventbezogene. Und das ist dann ja wirklich so, wie werden wir im Event on the ground dieses Thema umsetzen? Also wie wird Klimaschutz wirklich auf der Reichstagswiese in den Fanzones konkret umgesetzt? Von Mehrwegsystem bis Anteil an Bio in der Ernährung und in dem Catering. Darüber hinaus dann so, wie wird eigentlich das gesamte Abfallkonzept, also das, was man so wirklich im klassischen Event-Business kennt, sage ich mal. Unser Schwerpunkt neben, sage ich mal, Infrastrukturprojekten, neben eventbezogenen Maßnahmen ist ganz klar. Und das ist für uns das, was wir in Berlin auch als USP für den Bereich Nachhaltigkeit setzen wollen, ist eine Veranstaltung zu gestalten, die wirklich Stadtgesellschaft mitnimmt und die vielleicht auch dafür sorgt, dass solche Veranstaltungen in Zukunft eine größere Akzeptanz finden, weil wir haben keine guten Vorläufer gehabt in den letzten Jahren, was das Thema Akzeptanz angeht. Und wir möchten wirklich dafür sorgen, dass auch die Menschen, die vielleicht gar keinen Bock haben auf eine Euro in Berlin, irgendwie einen netten Effekt aus dieser Veranstaltung mitnehmen können, wohl wissend, dass es auch völlig okay ist, daran nicht teilhaben zu wollen. So.
Oder zu können.
Oder zu können.
Genau, weil die Tickets sind ja nicht ganz leicht zu bekommen. Und wenn man vielleicht sogar einen Slot für ein Ticket hat, kosten die ja auch einiges. Also insofern sind da ja vielleicht auch Menschen ausgeschlossen. Das hört sich ja schon nach einem ziemlich guten Plan an von der Host City Berlin. Aber Jutta, wie kann man das denn evaluieren und messen, was dort jetzt immerhin geplant ist an nachhaltigen Maßnahmen und Ideen?
Da hat das Bundesinstitut für Sportwissenschaft letztes Jahr ein Projekt ausgeschrieben im Auftrag des Innenministeriums, wo es darum geht, die Euro eben zu evaluieren. Also dass man eben ein Messsystem entwickelt. Diesen Auftrag übernehmen die Universität Bielefeld und die Deutsche Sporthochschule. Sie entwickeln eine Konzeption, die diese 3 Säulen aufgreift und dann eben die Nachhaltigkeit im Bereich der Ökologie, der Ökonomie und dem Sozialen untersucht. Es geht also bei der Ökologie um Verkehr, Infrastruktur, Umwelt- und Ressourcenthemen, also Themen, die du ja gerade eben auch schon vollständig platziert hast, die ihr hier in Berlin umsetzt. Im Bereich der Ökonomie geht es um betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Aspekte, aber auch um das Nachhaltigkeitsmanagement und Good Governance. Und im sozialen Teilhabe und Verständigung, Projekte, die du ja auch eben schon mal genannt hattest, die hier gemacht werden, Bildung für nachhaltige Entwicklung, was natürlich ein großes Schwerpunktthema ist, auch vom Umweltministerium. Das, wie kriegt man das langfristig auch wieder in die Bevölkerung zurückgespielt, dass man da auch eine Vorbildfunktion übernehmen kann. Und natürlich auch Sport- und Vereinsentwicklung. Also was kann man dann der Bevölkerung zurückgeben?
Vielleicht können wir an den letzten Punkt mal anknüpfen, Michael. Also was kann man der Gesellschaft, vielleicht den kleinen, jungen Spielerinnen und Spielern in den Fußballvereinen auf den Bolzplätzen in Berlin zurückgeben? Also was haben die davon, dass die Euro 24 sich nachhaltig sozial gerecht aufstellt?
Das ist eine Frage, die tatsächlich immer wieder aufkommt und auf die wir auch versucht haben, eine konsequente Antwort zu finden. Und zwar ist der erste Schritt natürlich auch, und das kann sicherlich eine Euro nicht alleine lösen, aber auch ein paar mehr Bolzplätze überhaupt zur Verfügung zu stellen, auf denen man sich freuen kann. Ich glaube, da haben wir zumindest einige Sachen, die wir auch vorweisen können oder die dann auch in dem Kontext gemacht werden können. Viel wichtiger, was das Langfristige angeht. Und das wäre so ein bisschen die dritte Säule, auf die ich auch noch eingehen wollte in unserem Gesamtaufbau, ist, dass wir ein Förderprogramm für Sportvereine, für kleine zivilgesellschaftliche Organisationen etc. aufgesetzt haben, wo wir mittlerweile über 50 Projekte von Schulen, von Organisationen, von Sportvereinen, von Kiezinitiativen unterstützen, fördern zur Euro, nach der Euro, vor der Euro, über die Euro hinaus. Und dass wir dieses Netzwerk, was daraus entsteht, auch als einen absoluten Mehrwert sehen, weil so eine enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Bezirken, Kiezinitiativen, Sportvereinen, Verbänden hat es in der Form in Berlin noch nicht gegeben. Und das ist auch etwas, was wirklich langfristig wirken soll und wird, weil das ist etwas, was man in einem Stadtstaat wie Berlin immer wieder als große Herausforderung sieht. Das heißt, selbst wenn es Initiativen gibt, die etwas machen möchten, fehlt ihnen manchmal der Zugang, es fehlen die Ressourcen. All das haben wir versucht, vorbildhaft zu verändern. Und immerhin ist es im Koalitionsvertrag des Landes Berlin ja auch gelassen oder gelandet, dass diese Art von Veränderung auch dauerhaft in Berlin wirken soll. Also dass Infrastrukturen auch bestehen bleiben soll und dass das auch ein Vorbild sein soll, wie zukünftig Veranstaltungen einfach in Berlin gestaltet werden sollen im partizipativen Prozess.
Was heißt das konkret? Also hast du ein konkretes Beispiel, was ein Fußballverein in Berlin davon hat dann, wenn es Kooperativen und Netzwerke gibt?
Es gibt ein Beispiel, was unter anderem auch auf Bundesebene wirkt, ist ein Tennis Borussia Berlin, die gemeinsam mit einer Kampagne Sport handelt fair Workshops für Vereine anbieten, wie man sich insgesamt als Sportverein nachhaltiger ausrichtet. Die laufen schon seit einem Dreivierteljahr und die werden auch noch bis zur Euro selber laufen. Das ist ein klassisches Bildungsprojekt, sage ich mal, für Sportvereine von Sportvereinen, was, glaube ich, einfach eine unglaubliche Hilfestellung ist. Das Zweite, was man vielleicht so ganz plastisch sagen kann, ist, dass auch gerade der Straßenfußball gestärkt werden soll. Das heißt, wir wollen Bolzplätze finden, die dann auch von der Community drumherum weiter betreut werden, auch nach der Euro, die neu gestalten, aufwerten, um auch wieder neue Sportstätten zu schaffen und über diese dort stattfindenden Turniere auch nochmal Themen wie Inklusion, Frauenförderung etc. mit vermitteln. Das ist ein relativ komplex angesetztes Projekt. Dann gibt es, ich würde mal sagen, auch Projekte, die ein Stück weit eher so ein Spin-off haben. Das heißt, wir arbeiten mit dem Sportmuseum daran, eine erinnerungspolitische Ausstellung zu machen, die über die NS-Geschichte des Olympiastadions informiert und da auch versucht, über den Sport auch noch andere Themen zu vermitteln. Das heißt, es geht von Projekten, die konkret von Sportvereinen gemacht werden, bis über Projekte, die dann mit Sportvereinen gemacht werden, bis hin zu Projekten, die einfach komplett auch von Kiezinitiativen gemacht werden. Die große Frage, die wir auch an diese Evaluationsstudie haben: Wie erzählt denn eine Studie diese Effekte, die aus diesen Projekten entstehen? Und das ist für mich die absolute Frage in die Wissenschaft, weil ich habe selber sehr viel mit Wirkungsanalysen vorher gearbeitet und auch sehr wissenschaftlich. Und ich weiß, das ist die riesige Krux, um so ein Thema Nachhaltigkeit messbar oder auch nachvollziehbar zu machen.
Wie müssen denn im besten Fall neu gebaute oder vielleicht auch umgestaltete Fußballplätze oder Multifunktionssportplätze aussehen in der Stadt, damit sie wirklich nachhaltig sind? Muss es Kunststoffrasen sein? Kann es vielleicht auch eine Korkfüllung sein? Ich glaube, in Berlin gibt es jetzt auch schon so einen Korkfüll-Fußballplatz. Also macht das nicht Sinn, da gleich mal umzudenken und Mikroplastik zu vermeiden?
Super Frage. Jetzt kann ich schon mal wieder super antworten. Das kommt darauf an. Das kann ich allgemeingültig nämlich gar nicht beantworten. Welcher Platz an welcher Stelle der richtige ist, kommt wirklich unter anderem darauf an, welche Nutzungsintensität habe ich da. Wenn ich eine geringe Nutzungsintensität habe, lohnt sich ein Kunststoffrasen einfach in der Form nicht. Eine nächste Frage ist, welche Sportarten will ich überhaupt dort ausüben? Vor einigen Jahren war es immer sehr beliebt, zum Beispiel Hockey mit Fußball zu kombinieren, kann die Nutzungsintensität dadurch erhöhen. Das ist aber überhaupt nicht sonderlich gut für beide Sportarten hinsichtlich der Sportfunktionalität, weil die unterschiedliche Anforderungen haben an die Faser. Sonst, jetzt würde ich, schaue ich noch mal ein bisschen dich auch noch mal an. Du hattest ja eben auch schon mal den DFB genannt. Der bevorzugt natürlich klassischerweise, wenn wir uns jetzt mal anschauen, Fußball, erste, zweite Bundesliga, Rasen. Also der wirklich klassische Rasen ist der Fußballbelag.
Genau, und dann auch gerne noch eine Rasenheizung. Das ist ja die Absurdität irgendwie eigentlich in Zeiten des immer stärker werdenden Klimawandels. Warum braucht man überhaupt eine Rasenheizung?
Das sind natürlich sportfunktionelle Hintergründe, die da vorhanden sind. Zum einen ist es natürlich so, jetzt würde ich sagen, ich wohne ja im Rheinland, das ist schön warm. In Berlin ist es kalt, da muss auch mal den Schnee auftauen können, was natürlich ein Punkt dabei ist. Aber nein, jetzt ganz ehrlich, mit dem ein bisschen weniger Scherz dabei, es geht um die Sportfunktionalität, dass einfach der Rasen eine gute Qualität hat, gute Wachstumsbedingungen hat, weil man natürlich auch in Zeiten spielt, wie der Winter, die eben nicht so optimal sind für den Rasen. Es gibt ja eben nicht nur die Wärme von unten durch die Rasenheizung, sondern eben noch die Units von oben, die Beleuchtung, die eben dann auch ja dafür sorgt, dass da ein optimaler Rasen da ist. In diesem ganzen Kontext würde ich aber auch sagen, wir müssen uns da vielleicht mal auch ein bisschen anschauen, wie sich Fußball, wie sich auch die Europameisterschaft so entwickelt hat. Also das kann man ja in vier Phasen einteilen. Dann wäre die erste Phase von 1960 bis 1976. Da waren es vier Mannschaften, die in zwei Spielen gespielt haben. Und dann gab es halt, wie gesagt, insgesamt vier Phasen. Und jetzt sind wir halt in der vierten Phase, wo wir einfach 24 Teams haben mit 51 Turnieren. Also wir haben einfach eine sehr große Masse an Spielern, an Teams, an Turnieren, die stattfinden. Und die Zahl der Zuschauenden ist natürlich auch enorm gestiegen. Jetzt haben wir hier Millionen Menschen, die reisen. Die haben natürlich auch einfach gestiegene Anforderungen bekommen, weil man optimale Spielqualität einfach von dem Rasen kennt. Das heißt, wir haben zum einen eine hohe Anforderung von den Spielerinnen und Spielern selbst, die natürlich einen optimalen Rasen haben wollen. Wir haben Anforderungen von den Zuschauenden, die natürlich es gewohnt sind, optimale Bedingungen zu haben. Natürlich gibt es auch wirtschaftliche Wünsche dahinter. Und wir haben aber auf der anderen Seite auch, und das hattest du ja gerade auch mit eben nochmal angesprochen, mit Umwelt- und auch Klimaauswirkungen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir ganzheitliche Konzepte haben, dass wir diese Punkte zusammendenken. Es heißt ja nicht, dass wenn wir Klima- und Umweltschutz betreiben, dass das zu Lasten der Sportfunktionalität gehen soll, sondern dieses Erlebnis, was die Fans ja haben, wenn sie sich das Spiel anschauen, das soll ja auch weiterhin gefördert werden. Das ist ja eben auch ein großer Vorteil vom Sport und der soll auch weiter genutzt werden.
Genau, ich würde da einmal kurz drauf reagieren, weil du hast natürlich die Qualität angesprochen, die erwartet wird. Das ist sicherlich ein Punkt, auch zum Thema Antwort, warum gibt es eigentlich eine Rasenheizung? Ja, also als Mensch geantwortet. Mir persönlich als Fußballfan ist es jetzt auch nicht so besonders wichtig, ob es eine Rasenheizung gibt. Mir ist es auch nicht besonders wichtig, ob ein Spiel mal verlegt wird, weil Schnee drauf liegt. Da sind sicherlich andere Interessen als die des aktiven Fußballfans betroffen. Andererseits, wenn man als aktiver Fußballfan auch gerne auswärts fährt, ist es auch ein bisschen unangenehm, wenn dann kurz vorher ein Spiel abgesagt wird und man das Ganze zweimal machen muss. Also da gibt es sicherlich unterschiedliche Perspektiven drauf. Ich möchte trotzdem kurz auf das Klimathema eingehen, weil natürlich mehr Spiele bedeutet mehr Bewegung. Und es ist schon auch ein Stück weit ein realistischer Widerspruch zu sagen, wir machen uns auf, immer nachhaltiger zu werden und parallel erhöhen wir immer stärker sozusagen die Spielanzahl. Das ist ja irgendwas, was also ein Widerspruch ist, aber das Thema Nachhaltigkeit ist geprägt von Widersprüchen. Ich lebe täglich Widersprüche in der Umsetzung dieses Themas. Da kommen wir nicht ganz raus. Und die müssen wir ja versuchen zu überwinden und Entscheidungen zu treffen, die vielleicht langfristig dafür sorgen, dass das dann auch funktioniert in der Art und Weise, wie wir das machen. Und die sind manchmal schmerzhaft. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es auch wichtige Entscheidungen zur Euro. Und jetzt kommen wir auch mal auf die bundesweite Ebene. Diese Idee von Clusterbildung zwischen Nord, Süd und West sozusagen und kurze Wege der Mannschaften und kurze Wege der Fans zu ermöglichen. Das ist schon ein wichtiger Schritt, um vielleicht auch wirklich CO2 einzusparen. Dazu die Zusammenarbeit mit der Bahn. Und ich möchte jetzt nicht weiter auf das Thema Bahn und Zuverlässigkeit eingehen, sondern vielmehr darüber reden, dass die Bahn wirklich ein gutes Angebot gemacht hat, wie man als Fan auch kostengünstig von A nach B kommt und in Teilen auch kostenfrei. Und da würde ich auch noch einen Schritt weiter gehen. Und was wir wirklich als Berlin versuchen, ist, dieses Angebot auch zu verlängern. Das heißt, wenn man als Fan in die Stadt Berlin kommt, sind wir ja eine ÖPNV-geprägte Stadt, aber dazu auch noch zu ermöglichen, eine Fahrradnutzung einfach zu machen an den Orten der Euro. Das ganze Konzept, sich fortzubewegen, auch ein bisschen anders darzustellen. Wir versuchen wirklich auch auf die Verbände, die nach Berlin kommen, einzureden und zu sagen, ey, es ist unbequem, mit dem Auto nach Berlin zu kommen. Es wird natürlich alles trotzdem passieren. Aber das sind so die Schritte, die man, glaube ich, gehen kann, auch als Stadt, um da wirklich kommunikativ einen Schritt nach vorne zu gehen und dann einfach Angebote zu schaffen, um wirklich zu schauen, an den Faktoren zu drehen, wo CO2 auch wirklich eingespart werden kann.
Genau, also du sprichst gerade an, also es sind 10 Städte, die eben Turniere bei der Euro 24 austragen werden in 7 Bundesländern und es ist sozusagen zusammengefasst worden, wo die Vorrundenspiele zum Beispiel stattfinden. Also das ist diese Clusterbildung. Das ist insofern ganz interessant, weil ich glaube, das Öko-Institut hatte sich auch schon mal angeguckt, wo die besten wo die größten Stellschrauben sind für Nachhaltigkeit bei der Euro 24 und da kam natürlich als erstes oberstes der Verkehr mit 67% irgendwie, weil eben die Fans auch hin und her transportiert werden müssen. Die Spieler müssen natürlich auch hin und her transportiert werden. Reicht das Konzept, sich da sozusagen auf die Bahn zu konzentrieren, Jutta?
Genau, also die Studie vom Öko-Institut, die Ex-ante-Studie, die ja vorab erledigt worden ist oder bearbeitet worden ist, die hat herausgefunden, dass insbesondere die Mobilität der Fans ein ausschlaggebender Punkt ist. Im Rahmen des Projektes, das ich eben angesprochen habe, gibt es nochmal eine Ex-Post-Studie. Also da wird wirklich gemessen, inwiefern die Umstellung der Mobilität oder die Förderung der Mobilität durch die Bahn oder auch die Angebote vom Fahrrad da den Punkt in der CO2-Belastung senken können. Ich denke, was aber wirklich dann der ganz wichtige Punkt ist, dass man ja am Anfang durch dieses Zoning, durch diese Cluster in diesen Clustern bleibt, dass man da einfach weite Distanzen abhält. Jetzt war ja eben schon das Ruhrgebiet genannt mit den verschiedenen Städten und das ist ja auch alles schön nah bei uns da im NRW. Also dementsprechend, da hat man kurze Distanzen, da gibt es auch ein paar Regios und ich weiß ja auch, wenn ich hier in Berlin bin, das geht ja auch gut. Ich kann gut mal eben nach Leipzig rüberfahren, da gibt es auch ein paar Verbindungen. Also dementsprechend, dass man natürlich diese Angebote nutzt und weiter ausbaut, ist ein guter Punkt.
Und gibt es dann noch ein paar mehr Züge irgendwie während der Euro 24?
Die Frage müsst ihr in eine andere Richtung lenken. Die kann ich leider an der Stelle, glaube ich, nicht beantworten. Aber wir hoffen
natürlich. Man darf sich ja mal was wünschen.
Wir hoffen das natürlich sehr. Wir hoffen natürlich auch sehr, dass das unterstützt wird. Wir sind aber auch im guten Austausch mit den Akteuren. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch ansprechen wollte. So eine Maßnahmenebene. Wenn man sich diese Akteure wieder vorstellt. Städte, Bundesministerien und Verbände. In unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit sind die Akteure mal schneller als die anderen, mal weiter vorne. Es ist aber wichtig, und das möchte ich auch mal betonen, und ich glaube, das ist auch, weil wir am Anfang ja gesprochen haben, was ist so ein bisschen neu, ist, dass auf allen Ebenen ein Stück weit auch gepusht wird. Also es gibt immer natürlich, wie in allen Institutionen, Dinge, die schneller und die langsamer gehen, aber es gibt auch ganz klar Themen, da sind die Städte ein Stück weit präsenter und versuchen das nach vorne zu bringen. Auf anderen Stellen ist die UEFA und der DFB deutlich präsenter und bringt die Dinge nach vorne. Auf anderen Ebenen sind die Bundesministerien stark hinterher, das auch noch zu pushen. Und es ist gar nicht so, dass die anderen das nicht, also dass man Dinge vergisst, sondern es ist ja auch eine Kapazitätenfrage. Und das ist einfach neu. Es gibt wirklich Kapazitäten für das Thema und das ist auch ein großer Unterschied zu vorherigen Veranstaltungen, wie wir sie, glaube ich, kennen oder wahrgenommen haben. Mhm.
Vielleicht an der Stelle auch nochmal nachgefragt. Ich hatte es gerade in einer Frage angedeutet. Was ist mit den Spielern? Also wenn die jetzt irgendwie von Stadion zu Stadion gefahren werden müssen, wie werden die unterwegs sein? Mit dem Flugzeug? Und der Mannschaftsbus fährt dann irgendwie leer von Berlin nach München?
An der Stelle kann ich auch die Frage wahrscheinlich nur weiterleiten, weil das ist tatsächlich eine Entscheidung, die dann die Landesverbände in den verschiedenen Ländern Europas treffen. Und ich glaube, die Angebote sind gemacht, das auch mit der Bahn zu vollziehen. Ich glaube, da bedarf es dann auch immer überzeugten Personen, die das auch wahrnehmen und mit umsetzen wollen und dann auch machen möchten. Und ich glaube, vor dem Hintergrund und vor der Voraussetzung ist auch diese Formulierung der nachhaltigsten Euro etwas, was für die UEFA eine große Herausforderung ist, weil was sie jetzt hier macht in Deutschland, vielleicht auch in vielen Fällen zum ersten Mal, ist halt etwas, was danach auch in jeder anderen Veranstaltung von Ihnen stattfinden wird. Und ich glaube, das ist das, was auch wirklich der innovative Charakter der Veranstaltung ist.
Hast du auch das Gefühl, Jutta, dass das so ausstrahlen kann und im besten Fall positiven, konstruktiven Druck eigentlich ausüben kann, auch auf die Fußballverbände?
Ich hoffe auf jeden Fall, dass das wirklich weitergetragen wird, um eben diese Vorbildfunktion dann auch zu haben. Und es muss ja auch mal, muss man ja berücksichtigen, das Thema Nachhaltigkeit kommt ja im Sport wirklich auch an. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben ja nicht nur die EM dieses Jahr, es gibt ja noch die Olympischen Spiele in Paris, wenn wir uns mal da anschauen, das ist ja auch eben dann die Aussage, dass das ja die ersten Olympischen Spiele sein werden, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Also es ist ja eine ähnliche hohe Forderung, die da gestellt wird im Kontext einer Sportgroßveranstaltung, nur halt dann vom IOC.
Ich würde gerne nochmal darauf eingehen. Mir ging es in dem Satz davor oder in dem Kommentar davor bei dir auch, glaube ich, eher darum, dass es auch viel um das Wording gibt, ne? Also es ist eine Veranstaltung positiv für das Klima. Also ich glaube, wir haben nicht umsonst das Thema, das Wording klimaverantwortliche Veranstaltung gewählt. Wir wollten explizit auch weg von den Begriffen klimaneutral in der Formulierung, weil das ist die Veranstaltung, die nicht stattfindet. Eigentlich, wenn man es zu Ende definiert, wir wollen auch weg davon, mit dem klassischen Kompensationskonzept zu arbeiten. Ich glaube, das ist wirklich ein innovativer Charakter, dass es gemeinsam mit den Bundesministerien gestaltet ist, dass wir nicht einfach ein paar Zertifikate kaufen und dann danach aller anderer vorhergegangener Veranstaltungen sagen, hupsi, klimaneutral. Ne? Das ist eigentlich auch wirklich was, was uns viel beschäftigt und was auch diese übergreifende Ebene der Zusammenarbeit der Städte und der Ministerien beeinflusst, sodass wir wirklich versuchen, neue Wege zu gehen, die Emissionen, die entstehen, klimaverantwortlich zu bearbeiten. Und das bedeutet nicht unbedingt einfach nur einen Ablasshandel zu betreiben, sondern wirklich zu schauen, wie man mit Mitteln, natürlich mit finanziellen Mitteln, dafür sorgt, Entwicklungen zu stärken, die langfristig Emissionen reduzieren. Und das ist, glaube ich, da können wir gerne auch nochmal ins Detail gehen, wirklich ein innovativer Schritt, der gerade gegangen wird, der auch so noch nie gegangen wurde und der gemeinsam und auch unterschiedlich von UEFA und auch von den Städten betrieben wird.
Das heißt, ihr versucht auch insgesamt sehr transparent zu sein, also wenn das kommuniziert wird, hört sich das gerade für mich so an.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie weit der Gesamtmechanismus schon insgesamt nach draußen getragen wird, aber die Planungsstand dazu, den kann man sicherlich wiedergeben. Und da geht es, wie gesagt, vor allem darum, über einen Fonds dafür zu sorgen, dass langfristig Projekte irgendwie unterstützt werden im Bereich Tourismus, die dann dafür sorgen, dass wirklich Emissionen reduziert werden. Die UEFA fährt den Weg, schon jetzt einen Fonds rausgegeben zu haben für Amateursportvereine, die ganz konkret Projekte umsetzen können. Der Unterschied dazwischen ist, das eine ist so ein bisschen Soforthilfe, sage ich mal, für Vereine, Solaranlage aufs Dach, E-Minivan für den SpielerInnen-Transport etc. etc. Da gibt es auch Projekte in Berlin draus. Das andere ist wirklich vom PIK begleitet, also vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, langfristig kontrollierte Projekte, die zur Emissionssenkung beitragen, mit den Mitteln zu unterstützen und nicht einfach irgendwo ein Zertifikat zu kaufen.
Hört sich irgendwie ziemlich gut an. Könnte die FIFA da eigentlich auch von lernen? Also WM 2030, Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Argentinien, Paraguay. Also ich würde mal sagen, da gibt es einige Flüge, die da stattfinden müssen. Also wie glaubwürdig ist dann so eine Weltmeisterschaft in Sachen Nachhaltigkeit? Kann die UEFA dann vielleicht auch auf einen Weltverband, auf die FIFA sozusagen ein bisschen ausstrahlen?
Genau, das ist die zweigeteilte Antwort. Hier auch mal raus. Wir arbeiten natürlich mit der UEFA. Das ist eine Veranstaltung der UEFA. Das heißt, dazu kann ich jetzt auch was sagen. Das andere ist eine FIFA-Veranstaltung. Das ist jetzt einfach ein anderes Brett. Natürlich ist es auf den ersten Blick betrachtet eine grenzwertige Art und Weise, irgendwie ein klimaverantwortliches Turnier durchzuführen, wenn man das mal als Mensch und als Fußballfan vielleicht auch betrachtet. Die UEFA kann sicherlich auf die FIFA einwirken, aber ich glaube, das würde ich auch nie in einen Topf werfen. Ich würde nichtsdestotrotz sagen, und das ist ja wieder dieses Nachhaltigkeitsthema, es ist auch vielleicht nicht der richtige Weg, so den Nachhaltigkeitsbegriff dann über dieses Thema zu definieren. Also was die FIFA zum Beispiel Richtung 2026 macht im Bereich Menschenrechtsplanung, das ist zumindest was ich jetzt mit dem Center of Human Rights and Sports mitbekommen habe. Da gibt es ein sehr proaktives Vorgehen, um auch im Bereich Antidiskriminierung, auch in der Zusammenarbeit von drei verschiedenen Ländern, Mexiko, Kanada, USA, innovatives Konzept zu fahren und da frühzeitig ranzugehen.
Die Euro 2024 soll wirklich inklusiv sein, die soll Menschen einbeziehen, die soll Fußballvereine mit einbeziehen. Es gibt ein großes Kulturprogramm für alle, auch die, die vielleicht nicht interessiert sind direkt an der Europameisterschaft, sondern einfach auch an einem schönen Happening, an einem Zusammensein, vielleicht auch sportlich oder auch nicht sportlich. Wie könnte man das auch evaluieren? Wie ist das messbar?
Also zum einen ist es ja, dass es noch parallel ein Projekt gibt, das gefördert ist vom Umweltministerium zusammen mit dem Innenministerium. Da geht es um die Nachhaltigkeit von Sportgroßveranstaltungen, wobei das Wort groß in Klammern steht und man sich jetzt sehr bewusst dafür entschieden hat innerhalb des Projektes, dass man sagt, es geht um die Nachhaltigkeit von Sportveranstaltungen. Dieses Projekt liegt auch bei der Deutschen Sporthochschule. Und man erarbeitet ebenfalls wieder Kriterien, die dann anwendbar sind für wirklich jeden Sportverein bei der Ausübung einer Sportveranstaltung. Also es ist natürlich so, wenn man jetzt schaut, die Europameisterschaft, die hat natürlich auch ein paar spezielle Punkte, die einfach, wenn ich jetzt dran denke, ein kleiner Radsportverein beispielsweise, der ein kleines Rennen veranstaltet, eben nicht hat. Wo man aber wirklich auch schon schauen kann, was kann ich dort umsetzen, einfach im Bereich Catering, im Bereich ja, insbesondere Catering, Anreise von meinen Vereinsmitgliedern, von den anderen Mitgliedern, die teilnehmen möchten und da entsprechend Angebote macht, auch wieder nach den drei Säulen, also Ökonomie, Ökologie und Soziales.
Ich würde da, genau, also um das nochmal so konkretisieren, also wir bauen jetzt für Berlin die Future League, das ist der Zusammenschluss der Projekte, die zu Euro was machen, die bei uns in Projekten präsent sind. Das sind am Ende wahrscheinlich um die 50 Organisationen, die rund um die Euro, vor der Euro zusätzliche Veranstaltungen im Bereich Sport und Gesellschaft machen werden. Das ist ein riesiges Portfolio an engagierten Menschen, die über Workshops, über Veranstaltungen, über Turniere, über konkrete Aktionen Menschen erreichen werden, die auch Themen vermitteln werden. Und da gehen wir einfach von aus, die wir auch groß machen werden. Und dann, und das ist, glaube ich, dann die Frage, und die werden wir auch Richtung Evaluationsstudie geben oder haben wir auch schon gegeben. Uns ist ja wichtig zu wissen, wenn wir die Wirkung von Sport-Großveranstaltungen messen möchten, dann ist es ja auch relevant zu wissen, was in ein oder zwei Jahren an Personen, die etwas aus dieser Veranstaltung und diesen Spin-off-Veranstaltungen mitgenommen haben, damit gemacht haben. Also, und das ist immer so was, was mir in dieser konkreten Evaluationsplanung einfach auch ein Stück weit fehlt und selten mitgedacht wird. Und ich komme aus dem Bereich Bildungsarbeit, ich komme aus dem Bereich Beratung von kommunalen Einrichtungen. Ich weiß, wie lang Wirkprozesse sind und wie Wirkmatrixen funktionieren. Und das ist so in der Form, meiner Meinung nach, wissenschaftlich auf diesen Kontext Sportveranstaltungen noch nicht gelegt. Und es ist wirklich eine Aufgabe, das zu tun. Aber das ist jetzt mal so ein Spiel in die Richtung der Wissenschaft.
Ich finde den Gedanken total interessant, wenn man sich auch überlegt, es gibt, glaube ich, 25.000 Amateurvereine in Deutschland und dann die Bolzplatzvereine sind sozusagen ja gar nicht mitberechnet. Zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung ist das ja ein total interessanter Aspekt zu sagen, da kann man ja richtig ausstrahlen. Also da können nicht nur Jugendliche, sondern können eben alle, die partizipieren, nachhaltiges Verhalten, Beschaffung, ja, leben. Und da macht es ja wirklich Sinn, das auszustrahlen. Würdest du das auch so sehen, Jutta? Also, dass das wichtig ist, das mitzudenken?
Auf jeden Fall. Und ich denke, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass auch verschiedene Organisationen miteinander sprechen. Also, dass man eben von Sportseite, von Umweltseite, von anderen beteiligten Akteuren, dass man miteinander spricht, dass man auf Ideen kommt, wie man es umsetzen kann. Dass man nämlich dann wirklich Prozesse anstößt und wie du es ja gerade gesagt hast, dann denke ich auch, dass man daraus was ableiten kann, dass man Bildungsprozesse hat, dass man einfach beteiligte Akteure sowohl in der Umsetzung als auch auf der Forschungsebene, dass die miteinander verbunden werden, sich vernetzen und ins ganzheitliche Denken dann auch hineinkommen. Mhm.
Ja, am Ende bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, worauf freust du dich am meisten, Michael, bei der Euro 2024, wenn dann am 14. Juni Anpfiff ist?
Wenn am 14. Juni Anpfiff ist, dann freue ich mich natürlich auf das erste Spiel in Berlin am 15. Juni. Aber ich freue mich vor allem darauf, wirklich diese Future League und dieses gesamte Programm dann wirklich in Tat zu setzen und das auch wirklich zu sehen. Das beginnt schon vorher, geht über die Euro hinaus, aber der Euro-Zeitraum ist natürlich absoluter Fokus dann auch für uns.
Worauf freust du dich am meisten?
Ah, jetzt kommt wieder der Wissenschaftler durch, dass wir oder beziehungsweise die Forschungsnehmer nämlich anfangen können. Die haben natürlich die verschiedenen Analysen wie Spieltagsanalysen, Besucherbefragungsanalysen etc., dass die wirklich starten können und dass man dann wirklich mal anfangen kann, messbare Ergebnisse zu bekommen und die dann auch im Nachgang auswerten zu können.
Wunderbar. Ich freue mich eigentlich am meisten, meinem Kind dabei zuzugucken, wie er mit seinen Fußballkollegen die ersten EM-Spiele nachspielt. Das wird nämlich immer gemacht direkt auf dem Bolzplatz. Das ist immer wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank. Du hast jetzt irgendwie so eine Vielzahl von Veranstaltungen und Events aufgezählt. Was ist denn das Spannendste in Berlin, was man auf jeden Fall nicht verpassen sollte?
Das ist jetzt natürlich ein gemeines Ranking, wenn ich das machen würde, aber ich würde vielleicht zwei Sachen erwähnen. Das eine ist, was vor der Veranstaltung vor allem für BerlinerInnen, glaube ich, schon zur Verfügung steht, was man auch einfach wahrnehmen und besichtigen kann, ist die Eröffnung der Ausstellung, die ich vorhin erwähnt hatte, im Sportmuseum. Das ist am 23. Mai. Das wird relativ groß aufgezogen. Das wird, glaube ich, eine sehr tolle, wahrnehmbare Ausstellung des Themas Fußball mal auf einer ganz anderen Ebene. Und das zweite wäre, glaube ich, dass wir in der letzten Woche der Euro in Berlin, wenn der Fokus auch ein bisschen stärker bei uns als Hauptstadt liegt, am 8. Juli wirklich einen Fokustag für das Thema Zukunft des Fußballs setzen wollen, wo es viele Angebote geben wird, insbesondere auch in der Fanzone, wo es sich einfach lohnt, sich über Fußball und alles Dahinterliegende auch nochmal neu zu informieren.
Wunderbar. Und euer Tipp? Was sagst du? Wer steht im Endspiel?
Naja, was soll ich jetzt sagen, wo wir hier heute sitzen? Das kann ja nur Frankreich-Deutschland sein.
Was ist dein Tipp, Michael?
Ich bin ja eher so ein Vereinsfan, ne? Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber als Nationalmannschaftsfan, also wir würden uns natürlich sehr freuen, auch in Berlin, wenn Deutschland auch mit im Finale stehen würde. Und ich tippe einfach mal auf ein klassisches Finale, trotzdem Frankreich gegen Spanien.
Ja, vielen, vielen Dank auch für die Tipps. Danke an Jutta Kartage vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft und vielen Dank an Michael Jopp, stellvertretender Sprecher der Euro 2024 Host City Berlin.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, es hat Spaß gemacht.
Dankeschön. In den Shownotes finden Sie einen Fragebogen zum Podcast und auch weitere Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch, kurz WUPPIG. Vielen Dank an das Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam, kurz RIFS, und vor allen Dingen auch an den Sportler und Macher dieses Podcasts, Sébastien Vanier, an Christina Camier und an das Team von Factory Viscom des Bundesforschungsministeriums und an das Centre Marc Bloch, wo wir den Podcast aufnehmen. Mein Name ist Lydia Fissmann. Schön, dass Sie zugehört haben und auch mitgedacht haben. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören.